Es ist mir auch im Job aufgefallen, dass ich eigentlich auch immer nur mit Männern zu tun hatte, auf Eigentümerseite wie auf Käuferseite. Und dachte also, das kann man mal ein bisschen überprüfen, warum das so ist. Und das ein bisschen zusammenschreiben und dann eben auch einen Leitfaden geben, wie man es ändern kann und wie man auch selber ins Handeln kommen kann als Frau. Es gibt einen Konsens bei Männlein wie Weiblein, dass die These richtig ist, kümmere dich um deine eigenen Finanzen selbst. Nimm es selbst in die Hand, plane das, setze das um und mach es vor allen Dingen früh, dass dein Geld eben auch die Zeit hat, mit dir zu wachsen. Dass also nicht alle Makler auch eigene Immobilien besitzen, was ich durchaus komisch finde, denn wir Makler wissen ja, warum wir dieses Produkt vermitteln, warum wir diese Assetklasse schätzen, warum wir das unseren Kunden empfehlen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es gibt kein Verständnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Laura Schick ist angetreten, um Frauen zur Immobilienbesitzerin zu machen. Mit Blondinen können alles außer Geld, reüssierte die Investmentmaklerin und landete einen Bestseller und in dutzenden Interviews. Ihre Botschaft? Frauen sollen sich selbst um ihre Finanzen kümmern und damit zeitig beginnen. In unserem zweiten Podcast frage ich Laura nun, wie die Reaktionen auf ihr Buch waren. Es geht zudem um Rentenlücken für Frauen, die Herausforderung bei möblierten Wohnen und warum viele Makler selbst keine Wohnung kaufen. Laura findet, dass der jetzige Markt perfekt für den Anfang ist. Großes Angebot, Preisverhandlung möglich. Und sie empfiehlt das Berliner Umland. Natürlich darf die Frage nach dem zweiten Buch nicht fehlen, bevor es mit der Powerfrau Laura Schick losgeht. Aufgenommen haben wir unseren Podcast beim Berliner Immobilienkongress. Und den haben unsere Partner und Sponsoren möglich gemacht, denen jetzt unser Dank gilt. Den Stadtwerken Leipzig, BEF, Real Estate Finance, Bosch Thermotechnik, Charge One, Lidl Immobilien, Preishappel und der Schindler Deutschland AG. So, und jetzt geht es los mit Laura Schick. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Klappe die Zweite, Laura Schick im Immobilieros-Podcast auf dem Berliner Immobilienkongress.
Ja, genau.
Neben Sarah Dungs von der Crayfield Group bist du meine Aufsteigerin des Jahres 2023. Was war so das Abgefahrenste, was du letztes Jahr erlebt hast?
Ja, also die letzten, würde ich mal sagen, 13 Monate waren ja wirklich sehr interessant für mich, weil ich wahrscheinlich 20 Podcasts oder sowas aufgenommen habe, unzählige Interviews abgegeben habe und auch über Nacht einmal ins Radio eingeladen wurde. Da saß ich bei einer Frauenrunde, es war eine Unternehmerin, die hatte dort eingeladen. Und bei dieser Frauenrunde war eben die Geschäftsführerin von Radio Potsdam mit dabei. Und sie meinte dann irgendwann abends um 23 Uhr irgendwas, sag mal Laura, ich habe morgen für 20 Minuten noch eine Sendung offen. Magst du nicht einfach vorbeikommen? Und dann dachte ich mir, okay, mache ich natürlich, über was sprechen wir? Also das war dann ein bisschen kurzfristig, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten war ich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon bei verschiedenen Privatbanken und Vermögensverwaltern. Und die haben dann jeweils so Female Finance Veranstaltungen gemacht, also nur für ihre Kundinnen abends. Und das war also regelmäßig sehr spannend, weil wir da, so 100 Kundinnen zusammenbekommen hatten jeweils, die dann eben von der Bank oder dem Vermögensverwalter da waren. Und da muss ich sagen, also es war schon sehr, sehr aufregend.
Gut, genau darüber wollen wir reden. Bevor wir aber darüber reden, Vereinbarkeit, Beruf, Familie bei dir noch gegeben?
Ja, also als Mama, die auch so die Kinderaufgaben übernimmt, das ist bei uns klassischerweise der Fall, weiß man ja, dass man nicht zur Zeitelite gehört. Ja, also ich habe eben nicht die 8, 9, 10 Stunden im Büro, die irgendwie andere haben. Ich habe eben nur 5 oder 6 Stunden und dann geht's schon wieder weiter im Programm, aber eben im Kinderprogramm. Da muss man einfach effizienter arbeiten, zügiger hintereinander weg, eben nicht irgendwie das Kaffeekränzchen irgendwie noch in der Teeküche halten oder noch ein Schwätzchen mit dem Kollegen hier und da. Das geht dann einfach nicht mehr. Ich war schon früher nicht der Typ dazu, muss ich auch sagen, aber das geht ja heute schon gar nicht mehr. Also am Montag geht's bei uns immer mit der Montagskonferenz los um 9, von 9 bis 10. Da ist schon mal eine Stunde weg von meinen 6. Da bin ich schon immer ganz aufgeregt und am Donnerstag haben wir auch so eine Runde, die eine Stunde wegnimmt von meiner Zeit. Aber ja, es hilft nichts. Man muss einfach hintereinander wegarbeiten.
Du bist also super strukturiert.
Ich versuche es zu sein.
Gut. Wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht, wo du auch über dein Buch geredet hast. Ich stelle den Link auch nochmal in die Shownotes. Aber trotzdem, das Buch heißt Blondinen können alles außer Geld. Jetzt sitzen wir hier. Wenn du vielleicht noch mal ganz kurz was zum Inhalt des Buches sagen kannst, bevor wir dann über den Rest reden.
Ja, na klar. Also der Kurzabriss ist eigentlich, also ich habe früher, als ich in der Schule war, immer gesehen, dass eigentlich die Mädchen, die waren immer die Besseren in der Klasse, ne? Dazu habe ich manchmal gehört, nicht immer, aber die haben eigentlich immer die besseren Klausuren abgegeben und Tests geschrieben. Das war dann in der Uni auch so, ne? Und auch zahlenmäßig sind ja die Frauen mehr Absolventinnen als Absolventen an den Unis. Dann haben die Frauen natürlich auch in der Wirtschaft alles erreicht, was man erreichen kann. Ja, man kann ja sogar Bundeskanzlerin werden, also es ist alles da. Aber wenn es ums Thema Finanzen geht, habe ich immer den Eindruck, also ja, das wird so ein bisschen weggeschoben.
Das überlässt man den Männern.
Ja, genau, sollen Dritte machen, sollen vor allen Dingen Männer machen. Also der Finanzberater soll mir sagen, irgendwie in welche Aktien ich investieren soll. Mein Steuerberater soll mir meine Belege prüfen und die Steuererklärung machen. Irgendwie der Partner soll ja sich um sonstige Immobilienvermögen kümmern. Das wird immer weggeschoben. Und man hat es aber nicht selber in der Hand und eigentlich auch nicht das Know-how irgendwie so angesammelt dafür oder auch nicht das Interesse, keine Ahnung. Und das hat mich irgendwie immer gestört und ist mir auch aufgefallen und ist mir auch im Job aufgefallen, dass ich eigentlich auch immer nur mit Männern zu tun hatte, auf Eigentümerseite wie auf Käuferseite. Und dachte also, das kann man mal ein bisschen überprüfen, warum das so ist. Und das ein bisschen zusammenschreiben und dann eben auch einen Leitfaden geben, wie man es ändern kann und wie man auch selber ins Handeln kommen kann als Frau.
Ja, du hast ja in unserem ersten Podcast gesagt, es braucht mehr Role Models. Du bist jetzt selbst zu einem geworden und du hast vorhin schon gesagt, du warst ganz viel unterwegs. Deshalb jetzt als erstes, was sagen denn die Männer zu deinem Buch und zu deinen Ausführungen?
Ja, das war ganz interessant jetzt die letzten Monate. Es gab einige Unternehmer, die auf mich zugekommen sind und das Buch verschenken wollten, nämlich an alle die Mitarbeiterinnen in der Firma. Also zu dem Hausverwalter irgendwie aus Richtung Hannover oder so, die dann gekommen sind und gesagt haben, hier in meiner Hausverwaltung, also ich habe da 10, 20 Damen sitzen, die möchte ich alle mit einem Buch von dir bedenken und schreib mir mal Widmungen rein. Ich bezahle dir das auch extra, aber ich würde die Bücher gerne verschenken. Also sowas oder...
Ist Auflage schon verkauft?
Ja, klar. Also es ist wirklich toll gewesen und dann auch Unternehmer, die das zum Weltfrauentag an die Mitarbeiterinnen eben verschenkt haben und solche Dinge. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit den Männern zusammenzuarbeiten sozusagen und auch bei Social Media gibt's von den Herren wirklich sehr viel Applaus so für die Posts und die Thesen.
Gut, und dann kommen wir jetzt zu den Frauen. Wie reagieren die? Wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, also der Titel polarisiert natürlich, ne? Er ist irgendwie catchy. Es gefällt nicht jeder Dame. So, ich habe auch schon Reaktionen gehört, die eben gesagt haben, also ich würde alleine wegen dem Titel das Buch nicht kaufen.
Wirklich?
Ja, kein Scherz. Aber alle sind sich darüber einig. Es gibt einen Konsens bei Männlein wie Weiblein, dass die These richtig ist, kümmere dich um deine eigenen Finanzen selbst. Nimm es selbst in die Hand, plane das, setze das um und mach es vor allen Dingen früh, dass dein Geld eben auch die Zeit hat, mit dir zu wachsen. Und das ist unstrittig.
Okay, du bist ja jetzt selbst in der Immobilienbranche aktiv. Du hältst ja aber auch Vorträge und sitzt in Diskussionsrunden, wo jetzt nicht nur die Immobilienbranche vertreten ist. Gibt es so Unterschiede, wo du sagst, da werden andere Fragen gestellt?
Durchaus, ja. Also die Damen, die nicht aus der Immobilienbranche kommen, die jetzt zum Beispiel bei den Vermögensverwaltern oder bei diesen Privatbanken saßen, das waren ja eigentlich fast alles Damen, die der Branche fremd sind. Die hören natürlich sehr aufmerksam zu, wenn es so um diese Einsteigertipps geht. Wie kann ich ins Handeln kommen? Wie haben Sie das gemacht, Frau Schick? Wann haben Sie Ihre erste Immobilie gekauft? Worauf haben Sie geachtet?
Da kommen wir gleich dazu.
Ja, und also da kommen eben diese ganz konkreten Tipps sehr gut an, die ich ja auch alle im Buch so gebündelt habe. Ja, bei den Profis aus der Branche, gut, die brauchen das natürlich nicht. Die wissen das schon alles. Es gibt ja auch kein Erkenntnisproblem. Aber ich habe beobachtet, dass es ein Umsetzungsproblem gibt, weil nämlich auch bei uns in der Firma, wir sind ja ein Investmentmaklerunternehmen, Michael Schick Immobilien in Berlin, vermitteln ja Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnanlagen, Grundstücke und so weiter. Und es ist selbst bei uns so, unter den Maklern, dass also nicht alle Makler auch eigene Immobilien besitzen, was ich durchaus komisch finde, denn wir Makler wissen ja, warum wir dieses Produkt vermitteln, warum wir diese Assetklasse schätzen, warum wir das unseren Kunden empfehlen. Frage ich mich aber, warum es die Makler nicht selber auch durchgängig tun. Also das ist so bei den Profis für mich immer noch die große Frage.
Das ist so ein bisschen wie beim Friseur, der hat immer die komischste Frisur.
Genau. Ja, ja. Oder wie bei den Schuhmachern, ne? Die haben irgendwie die abgelatschtesten Schuhe, sagt man doch immer so schön.
Okay, also das beobachtest du jetzt aber nicht nur bei euch im Unternehmen, sondern...
Nö, grundsätzlich. Also ich habe da ja auch, mein Mann war ja lange Präsident beim EVD und da war ich ja auch immer beim Deutschen Immobilientag, der im Übrigen heute in München und morgen stattfindet. Und wir erleben das, also oder beobachten das auch eben unter den Mitgliedsunternehmen im EVD, wenn das mal irgendwo zur Sprache kommt, in kleineren Runden oder so, dass die Leute sich gerade mal überlegen, ihr Eigenheim zu kaufen, irgendwann in ferner Zukunft, wenn alles gut geht, aber nicht eine vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage oder so. Das ist irgendwie vielen Leuten fremd. So.
Mhm. Lass uns ganz kurz, Altersvorsorge ist ja auch so ein Thema, was in deinem Buch eine große Rolle spielt. Ich habe jetzt irgendwie gefunden, von märzrenteplusimmobilie.de, da gibt es die Zahl, dass Frauen durchschnittlich 42,6% weniger Einkünfte als Männer haben und deshalb natürlich die Rente dann auch geringer ist. Das sind ja erstmal nur pure Zahlen, die erschreckend genug sind. Was für ein Sprengstoff steckt deiner Meinung nach dahinter?
Also du hast recht, die Zahlen findet man und sie sind frappierend und erschreckend. Also auf jeden Fall ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Natürlich, denn ja, die Frauen, die während ihrer Erwerbsbiografie eben auf die Kinder aufpassen und dann in Teilzeit gehen, einfach weniger Jahre arbeiten und in den Jahren auch noch weniger Stunden, dann natürlich auch weniger einzahlen aufs Rentenkonto und sich einfach auch diese Einkommenslücke, die sie ja während der Erwerbstätigkeit haben, dann eben auch ja auf die Rentenlücke multipliziert und das alles immer schlimmer wird. Also das ist ein grundsätzliches Problem. Mit den diese Lohnlücke sind ja 18%, das hast du, glaube ich, auch in deinen Unterlagen mit drin. Diese 18%, das muss man immer so ein bisschen unterscheiden, was da durch die Medien kursiert. Es gibt ja immer so ein Equal Pay Day, da wird ja diese 18 ja. Prozent mal groß rangeschrieben. Ist aber der Unterschied, der unbereinigte Unterschied. Also alle erwerbstätigen Frauen werden mit allen erwerbstätigen Männern in einen Topf geworfen und dann wird verglichen. Das ist ja ehrlich gesagt so ein bisschen Vergleich Äpfel mit Birnen. Der richtige Vergleich ist ja, wenn eine Chefärztin mit einem Chefarzt verglichen wird. Und da haben wir dann nur noch in Anführungszeichen 6% Unterschied. Was natürlich auch eine Farce ist. Also warum ist das so? Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Mein Thema ist dabei, was kannst du als Frau tun, um diesen Unterschied, den es gibt und der offensichtlich weiter bestehen wird, um den privat auszugleichen. Also das ist auch genau der Approach sozusagen, den ich in meinem Buch habe. Wie kannst du, Frau, selber dafür sorgen, dass dieser Unterschied, der in der Gesellschaft besteht, wie du den selbst ausgleichen kannst, um dann eben nicht in diese Rentenlücke zu fallen?
Gut, dein Credo ist zeitig anfangen.
Ja.
Du hast angefangen mit welchem Projekt, Objekt und in welchem Alter?
Ja, also ich habe meine erste Immobilie mit 23 gekauft und das war eine ziemlich runtergekommene Wohnung, eine vermietete Eigentumswohnung in Berlin-Tiergarten, die im Übrigen jetzt aus der Speko raus ist und aber immer noch in meinem Besitz ist. Die Wohnung musste ich auch sanieren. Da war eine Altmieterin drin, die hat da viele Jahrzehnte gewohnt und ist dann irgendwann mal ausgezogen, als mir die Wohnung 4 Jahre gehört hatte. Und ich musste sie grundständig sanieren. Also ich habe da eine neue Küche reingebaut, ein neues Bad reingebaut, neue Dielen im Übrigen verlegt, was ich jetzt wahrscheinlich auch anders machen würde heutzutage. Es war auch nämlich ganz schön teuer. Ja, Elektrik neu gestrichen, was man halt so macht. Und dann war die Wohnung wieder schön und dann habe ich neu vermietet. Und im Endeffekt ist es jetzt auch, ja, ins Positive hat es sich gewendet. Ja.
Ist ja also auch ein paar Jahre her.
Genau.
Die Frauen sollen kaufen. So, du hast jetzt gerade schon 2 Punkte genannt. Das erste, ESG geht uns alle an. Ein Riesenkomplex, ich sage jetzt mal, der Laie versteht das nicht, weil die Immobilienbranche versteht es ja auch nicht grundlegend.
Stimmt.
Dann haben wir noch eine Situation, Käufer, Verkäufer stehen sich gegenüber und sind ein bisschen hilflos, weil die einen wollen ganz viel und die anderen das nicht zahlen. Das ist ja dann ganz schwierig als Laie, jetzt mal zu sagen, ich kaufe meine Wohnung.
Ja, finde ich.
Du berätst als Maklerin, ist mir schon klar, aber...
Nee, also finde ich tatsächlich nicht. Also alles, was jetzt so ESG und Taxonomie und so angeht, fällt ja bei den Damen, die ich mit meinem Buch anspreche, ehrlich gesagt erstmal raus. Weil die Erstkäuferin, die junge Investorin, die ich mit meinem Buch anspreche, wird sicher nicht gleich eine Light Industrial Halle kaufen oder einen Bürokomplex oder irgendwie gleich ein ganzes Mehrfamilienhaus, was sie energetisch sanieren wird müssen. Sondern sie kauft sich ja eine vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage, zum Vermögensaufbau. Und das wissen wir ja alle, da bist du ja Teil einer WEG. Und ehrlich gesagt muss sich die Hausverwaltung dann mit diesen Themen zunächst mal rumschlagen. Und das, worauf du aber achten musst, natürlich als Eigentümerin, ist, dass genügend in der Rücklage ist. Auf dem Rücklagenkonto der WEG.
Ist doch nicht ganz so einfach.
Naja, klar, also ganz ahnungslos kannst du in dieses Investment nicht gehen. Aber wenn du das weißt, dass es Protokolle gibt, die du lesen solltest, dass es ein Rücklagenkonto gibt, wo du wissen solltest, wie der Stand der Dinge ist und dass du Dach und Fach und Leitungen irgendwie mal zumindest eine Frage darüber gestellt haben solltest, dann kannst du ja in dieses Produkt einsteigen und weißt, selbst wenn es Sonderumlagen gibt, also entweder werden die aus der Rücklage, dann wird es bezahlt oder du musst eben wirklich eine Sonderumlage vorstrecken, dann musst du halt nach deinen Miteigentumsanteilen bezahlen. Ja, das kann 2.000, 3.000, 5.000 Euro dann sein, das ist dann so, aber es trifft dich ja nicht in Gänze. Also die Komplettsanierung der Fassade mit dem Wärmedämmverbundsystem oder so, das musst du ja dann nicht
Es trifft dich ja aber trotzdem. Also nicht in Gänze, aber es trifft dich ja.
Ja, ja,
also
natürlich.
Muss ja vorbereitet sein.
Ja, klar. Man muss es wissen und es kommt. Und du hast recht, es ist ein Thema. Aber ich glaube, auch andere Assetklassen haben Themen, wo man sich drauf einstellen muss. Also
ja. Als Maklerin, die hier in Berlin und Umgebung aktiv ist, was sollte man gerade in Berlin jetzt auf dem Wohnungsmarkt kaufen? Wo sollte man kaufen? Was sollte man beachten?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, also Käufer und Verkäufer stehen sich kopfschüttelnd gegenüber. Ich finde, der Zeitpunkt ist eigentlich ein ziemlich guter im Moment, um einzusteigen, weil wir A, mehr Angebot haben auf dem Markt, wir können viel besser auswählen und wir können auch viel besser verhandeln. Also es ist Wir kennen alle noch die Zeiten 2021, Peak in Berlin, jede Immobilie kostete das 30-fache, verhandelt wurde gar nichts, eher ging der Exposé-Preis noch nach oben und das war dann Friss oder Stirb. So, und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Die Eigentümer können nicht mehr zu den Preisen verkaufen, die sie haben wollten oder sich möglicherweise immer noch vorstellen. Du hast halt eine gute Verhandlungsbasis. Du musst dich dann als Frau natürlich auch trauen, das zu machen, in die Verhandlung zu gehen. Klar, das kann man der Dame dann nicht abnehmen, das ist so. Aber es kann verhandelt werden, du hast mehr Auswahl. Und wenn man heute ein entsprechendes Eigenkapital mitbringt, das ist natürlich der Hasenfuß heute, ja, dann kann man, glaube ich, ganz gut einkaufen, gerade heute.
Wie viele Anfragen bekommst du so? Also von Frauen, die sagen, oh, ich habe jetzt mal deine ganzen Ratschläge befolgt und habe jetzt hier vor einem Eigentümer gesessen und jetzt, oh, was mache ich jetzt? Also bekommst du solche Mails, Anfragen?
Also gar nicht so viele tatsächlich. Es gibt immer mal Damen, die mit mir telefonieren wollen, um sich dann solche Tipps im Vorhinein so ein bisschen abzuholen und die ja zum passenden Zeitpunkt zu verarbeiten. Aber es sind gar nicht mal so viele. Also im Büro erreichen mich vor allen Dingen ja die Mehrfachtäter, mit denen wir arbeiten, die Investoren, die sich auskennen, die diese Fragen nicht haben. Also das beschränkt sich eigentlich auf die Damen, die mich irgendwo im Podcast gehört haben oder so und dann wirklich mal gucken, dass sie Kontakt zu mir aufnehmen. Das hatte ich schon ein paar Mal, aber es sind nicht wahnsinnig viele.
Und du gibst auch exklusive Tipps dann?
Klar, also wieso nicht? Das macht ja Spaß. Ist ja eine Ehre, wenn jemand mein Buch gelesen hat und dann noch eine Frage dazu hat, gerne.
Du hast in einem LinkedIn-Post vor kurzem das Thema möblierte Wohnungen aufgeworfen. Ist das auch ein möglicher Einstieg?
Also ich würde es nicht als Einstieg empfehlen. Es ist eine Sondervermietungsform aus meiner Sicht, die sehr viele Vorteile mit sich bringt, ja, aber auch Nachteile mit sich bringt. Also Vorteil ist natürlich, du bist viel flexibler, weil das natürlich verkürzt von der Mietzeit ist, begrenzt. Du kannst natürlich eine höhere Miete verlangen, weil du eben neben der Miete auch diesen Möblierungszuschlag hast. Aber natürlich, das eine bedingt das andere. Du kannst nicht einen Möblierungszuschlag nehmen, ohne Möbel zu haben. Also musst du eben vorher erstmal einkaufen. Ne? Musst halt eine ganze Wohnung ausstatten. Jeder, der das schon mal gemacht hat oder jetzt für seine Kinder wieder macht oder so, weiß, was das für ein Aufwand ist und wie viel Geld das kostet. Selbst wenn man zu IKEA geht. Also und dann ja, musst du es halt steuerlich geltend machen. Du hast eben viel Fluktuation. Ne? Du musst dich immer kümmern. Du hast nicht nur eine Abnutzung deiner Wohnung im Grundsätzlichen, sondern ja auch eine Abnutzung von den Möbeln. Und je nachdem, welches Abschreibungsmodell du wählst, es gibt ja zwei, Berliner und Hamburger Modell, werden die Möbel auch zum Beispiel nach 10 Jahren einfach als null gerechnet. Dann sind die quasi steuerlich schon gar nichts mehr wert. Egal, wie gut du die gepflegt hast oder nicht. Also es gibt so ein paar Fallstricke, weshalb ich möbliertes Vermieten, also für Anfänger, wirklich blutige Anfänger, überhaupt nicht empfehlen würde. Und hinzu kommt, dass es trotzdem noch ein Nischenmarkt. Also ja, es gibt diese Artikel in den Zeitungen, wo dann geschrieben wird, die möblierten Wohnungsangebote nehmen um 185% zu und so. Das stimmt. Kommt aber von einem niedrigen Niveau und geht eben entsprechend dann hoch. Ist aber trotzdem eine Sondervermietungsform. Ich bleib dabei und die regelmäßige Vermietung ist die unbefristete an normale Mieter von durchschnittlichen Wohnungen an normale Normalverdiener. Also die Regelvermietung. Und so halte ich das bei meinen Beständen auch. Ich habe auch keine möblierten Wohnungen. Ich habe auch nicht vor, mir welche aufzubauen. Ich benutze mein Kapital und die Zeit lieber dafür, dann noch eine Wohnung mehr zu kaufen und das Eigenkapital da reinzustecken.
Dein Bestand ist komplett über Berlin verteilt, oder?
Und Umland.
Und Umland heißt,
ja, genau.
Sag mal ein bisschen Umland, wo?
Also nördliches von Berlin, also Bernau. Wir sind in Oranienburg vertreten. Falkensee ist ein guter Standort zum Beispiel.
Warum?
Warum? Weil du die vergleichbaren Mieten aus Berlin bekommst, aber eben im Einstieg für einen ganz viel geringeren Quadratmeterpreis reinkommst. Also gerade bei vermieteten Eigentumswohnungen macht sich das bemerkbar. Bei den bezugsfreien gar nicht mal so. Da hast du aber auch die Konkurrenz von den Selbstnutzern dabei, wenn du die Wohnung kaufst. Wenn du jetzt aber eine vermietete Eigentumswohnung zum Vermögensaufbau kaufen möchtest, dann hast du ja auch wirklich nur Kapitalanleger als Konkurrenz. Die wollen nicht so viel zahlen, klar, das muss sich rechnen. Da geht es nur über Zahlen und nicht über Emotionen. Und da kannst du halt dann auch mal für 1.700 Euro den Quadratmeter einkaufen oder zwischen 1,6 und 1,9 oder irgendwie so. Kriegst aber trotzdem 9,50 Euro den Quadratmeter und das geht ja viel besser auf als in Berlin, ehrlich gesagt.
Also auf ins Berliner Umland, gut. Deine Tochter ist jetzt wie alt?
5.
Okay, die beschäftigt sich auch schon mit Immobilien?
Nein, aber tatsächlich mit Geld.
Okay, das heißt? Kaufmannsladen, oder?
Auch, nee. Sie hat ehrlich gesagt von ihren Großeltern so ein Stoffportemonnaie bekommen. Und da sind ein Haufen Kupfermünzen drin. Und sie zählt also diese Kupfermünzen zusammen und erfreut sich eben an dieser Vielzahl und an der Schwere ihres Portemonnaies. Und da kommen dann auch so Fragen dann mal auf, warum eigentlich das 5-Cent-Stück, was ja größer ist von der Münze her als ein 10-Cent-Stück, aber nur die Hälfte wert ist. Also solche Gespräche führen wir dann schon. Also von daher, ja, mit 5 redet man schon über Geld.
Gut, und wann kauft sie ihre erste Wohnung? Was sagst du ihr? Fängst du da schon an, mit 16 sie vorzubereiten, dass sie dann mit 18 die erste kauft?
Wir fangen jetzt erstmal damit an zu verstehen, wie teuer zum Beispiel Eis geworden ist. Also da merken wir auch die Inflation. Ich kann mich noch daran erinnern, wo irgendwie eine Eiskugel 80 Cent gekostet hat. Jetzt sind wir bei 2 Euro. Und es gibt im Gleisdreieckpark eine Eisdiele, die will sogar 2,50 pro Kugel haben. Also das finde ich schon mal krass. Da wird es dann irgendwann mal einen Punkt geben, wo sie dann versteht, was sie innerhalb weniger Minuten aufschleckert, wie teuer das geworden ist. Also das ist, glaube ich, erstmal Schritt 1. Und ob sie sich eine erste Wohnung kauft und wann und wie, das stelle ich ihr frei. Grundsätzlich ist es so, dass sich das Elterngeld oder, ja, heißt das so, ne? Genau, das Kindergeld, dass ich das anlege, was ich da als Geschenk vom Staat monatlich bekomme. Das geht auf einen Sparplan, so einen Aktienfonds-Sparplan und gucken wir mal, bis wohin es wächst, bis sie dann volljährig ist und dann kriegt sie das und dann kann sie damit gucken, was er anfängt.
Wäre das auch ein Tipp für dich, dass man sozusagen auch für seine Kinder schon vorsorgt?
Also ich würde es selber nicht so machen, wenn ich nicht denken würde, dass es eine super Möglichkeit ist. Also wenn man als Elternteil nicht absolut darauf angewiesen ist, diese, ich glaube, 204 Euro oder sowas sind das im Monat, auszugeben, und das sind wir ein Glück nicht, dann ja, legen Sie es doch bitte an für Ihre Kinder und versuchen das zu vermehren, damit die Kinder dann mit der Volljährigkeit auch was Schönes davon haben. Also ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich nur jedem ans Herz legen kann.
Gut, liebe Laura, zum Schluss eine Frage, die sich natürlich aufdrängt. Das zweite Buch ist in Arbeit und um was geht's?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Also sagen wir mal so, ich bin schon in Ideensammlung, aber ich kann dir verraten, ein Kochbuch wird es nicht.
Wie überraschend.
Nee, ich koche tatsächlich sehr gerne. Viele, die mich kennen, alle, die mich kennen, wissen das auch. Aber ich schreibe tatsächlich lieber Rezepte für den Vermögensaufbau. Und das wird dann auch Part 2 sein, ja.
Also wie ist die Planung? Also wann kommt es?
Das wird noch nicht verraten. Also es ist noch nicht konkret in der Schreibe.
Ah, okay.
Aber ich bin offen für ein zweites Projekt.
Sehr schön. Dann hören wir uns spätestens dann wieder und sehen uns wieder.
Ja, super.
Liebe Laura Schick, vielen Dank.
Dankeschön, Yvette.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.